Als ich diese kleine Geschichte am Donnerstag im jungen Erwachsenenkreis erzählt habe, waren wir alle erstaunt, dass diese kleine Geschichte schon ein Jahr her ist. An solchen kleinen Geschichten kann man sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Vor etwa einem Jahr habe ich uns diese kleine Geschichte erzählt, dass ich mit dem Fahrrad in Duisburg auf einem Fahrradweg unterwegs war. Und da sind so im Laufe der Zeit von den Bäumen so Zweige mit Blättern auf den Fahrradweg rübergewachsen. Und ich hatte sozusagen die Möglichkeit, Augen zu und durch, die Blätter ins Gesicht schlagen zu lassen oder auf dem Bürgersteig oder auf der Straße weiterzufahren, bei den Wirtschaftsbetrieben anzurufen und zu sagen, ne, hier könntet ihr bitte mal schneiden oder Selbstjustiz zu üben. Und ich hatte mich für diese letzte Möglichkeit vor einem Jahr entschieden und habe die Zweige abgeschnitten. Und jetzt in dieser Woche ist es tatsächlich wieder so weit gewesen. Ne, ich fahre wieder auf diesem Fahrradweg und denke mir so, gleiche Situation wie im letzten Jahr. Was machst du? Und ich hatte mir aufgrund der Situation in unserer Gemeinde und auch aufgrund der Gedanken, die ich mir gemacht habe, was ich heute hier in der Predigt weitergeben möchte, hatte ich mir noch eine weitere Möglichkeit überlegt. Und die weitere Möglichkeit, die steht in 2. Mose im Kapitel 14. Und die wäre kurz umschrieben mit nichts machen. Also natürlich, nichts machen geht ja fast gar nicht, aber das, was da im Vers 14 steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Habe ich noch als eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen. Wie die Sache weitergeht, erzähle ich gleich am Ende, für welche Variante ich mich in diesem Jahr entschieden habe. Und ihr dürft es nicht verraten. Eine andere ähnliche Situation, die Woche war ich, nicht nur diese Woche, aber im Fitnessstudio, gehen wir gerne ins Wasser, machen Wassergymnastik mit und da ist ein Trainer, der macht so Übungen vor und wir müssen im Wasser die Übungen nachmachen. Eine schöne Sache. Und ich guck so, der Trainer hat so Durst, greift zu seiner Flasche, trinkt einen Schluck und ich gucke auf diese Flasche und denke, das ist eine Glasflasche. Im Schwimmbad sozusagen. Und ich bin, weil ich ja in den letzten 10 Jahren im Schwimmbad gearbeitet habe, sowas von drauf geeicht. In einem Schwimmbad eine Glasflasche. Das geht gar nicht. Ne? Boah. Da habe ich mich auch gefragt, was machst du hier? Also nicht jetzt, aber dann später. Ne? Den Trainer oben am Empfang anschwärzen wäre eine Möglichkeit. Ihn direkt selber hinterher irgendwie ansprechen, wäre vielleicht eine andere Möglichkeit. Oder ich möchte das nochmal ganz bewusst, weil mir das diese Woche so durch den Kopf gegangen ist, dieses Nichtsmachen. Also nichts machen, also schon Gott mit einbeziehen in die Situation und zu sehen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Auch wie diese Geschichte ausgeht, erzähle ich gleich. Solche und ähnliche Situationen gibt es, glaube ich, in unserem Leben zuhauf. Situationen, wo du eigentlich denkst, eigentlich müsste ich hier irgendwas machen. Irgendwie müsste ich aktiv werden, irgendwie handeln. Und wir uns dann fragen, oder ist es doch besser, passiv zu bleiben, das auszusitzen, nichts zu machen? Oder vielleicht darauf zu setzen, dass Gott im Gebet hinlegen und darauf zu hoffen, Gott wird das irgendwie schon klären, das sozusagen auszuhalten und zu schauen, ob dieses Nichtsmachen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, ob das auch für so kleine alltägliche Dinge in unserem Leben heute vielleicht noch gilt oder ob das nur eine Situation für damals war. Apropos damals, die Situation, aus der oder in der Mose diese Stelle oder diesen Satz gesprochen hat, war, Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten geholt, in die Wüste geführt, aber der Pharao hat sich nach diesen 10 Plagen berappelt und dem ist eingefallen, nee, so leicht lasse ich diese Sklaven nicht ziehen und ne, sammelt sein Heer, seine Reiter und jagt den Israeliten hinterher. Ne, und voller Panik gehen sie weiter, bis es eben erstmal nicht mehr weitergeht, sondern ein großes Gewässer vor ihnen liegt, welches auch immer das sein war. Und ja, die Angst und die Panik in den Leuten so groß war, dass sie zu Mose geschrien haben, ach, wäre es doch besser gewesen, wir wären in Ägypten in der Sklaverei geblieben, als jetzt hier von dem Heer des Pharao aufgeschlitzt zu werden. Und dann antwortet Mose etwas ganz Fantastisches, wie ich finde. Und das, was er antwortet, das zeigt eine große Zuversicht und einen großen Glauben in ihm. Er sagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, so werdet ihr sie niemals wiedersehen. Und jetzt kommt der Satz, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Genial. Gilt das auch für unsere kleinen alltäglichen Situationen oder galt das nur für damals, für diese eine Situation? In diese Situation, vielleicht nicht in diese konkrete, aber in Bedrängnis, ne, kann man auch heute noch kommen. Und es gab noch mal einen, nämlich David, der ist auch einmal in eine ganz schöne Bedrängnis gekommen. Also nicht nur einmal, sondern ne, in einer Zeit in seinem Leben. David war auf der Flucht vor Saul. Saul ist wie besessen von dem Gedanken, dass David ihn vom Königsthron stoßen will, ihm diesen entreißen könnte. Statt mit Gott ins Reine zu kommen, der Saul ja in seine Königswürde gesetzt hat, stellt er diesem kleinen David nach. David hat inzwischen eine Schar Männer mit deren Familien um sich gesammelt, die ihm jetzt zur Seite stehen. Es sind Männer, die keinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben, die keine Perspektive mehr hatten, nichts mehr zu verlieren und sich deshalb für David eingesetzt hatten. Gemeinsam mit ihnen erobert David eine Stadt der feindlichen Philister und will sich nun in Ruhe innerhalb der Stadtmauern zu neuen Taten sammeln. Aber daraus wird nichts. Saul bekommt nämlich davon Wind und riegelt die Stadt von außen ab. Schlecht für David, der nun wie in einem Gefängnis sitzt. Ihm gelingt aber die Flucht in die Wüste, wo ihm bald auch wieder Saul nachstellt. Die Lage wird brenzlig für David. Da wird Saul durch einen erneuten Philisterangriff aber erstmal abgelenkt, muss sich erstmal um die Philister kümmern und muss David wieder ziehen lassen. Wenn man das so liest, kann man sich schon fragen, wie lange dauert dieses Versteckspiel noch? Wie lange geht das noch gut? Wie wird Gott Davids Sache weiterführen? Und da möchte ich uns einen Text aus 1. Samuel 24 lesen, in den Versen 1 bis 8, 8a, 1. Samuel 24, in den Versen 1 bis 8a lesen wir, wie die Geschichte weitergeht. Von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei En-Gedi. Berge, also nur damit wir nicht dieses Bild von Wüste, ne, so Wüste muss nicht nur bedeuten, nur Sand und sonst gar nicht, ne, so, sondern ne, können auch Berge sein. Zog sich David nach En-Gedi zurück. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, Saul, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei En-Gedi. Saul nahm 3000 seiner besten Kriegsleute aus ganz Israel. Wegen dem David, 3000, die Besten, eine Elite. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in der Höhle saß David mit seinen Männern. Also wenn man das Leben von David verfilmen, ne, das wäre so eine wunderbare, schöne Sequenz. Die Männer von David flüsterten David zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm tun, was du willst. Nutz die Gelegenheit. Das kommt so schnell nicht nochmal wieder. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand. Ne, passt doch zu deiner, ne, passt Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber das Gewissen zu, weil er selbst das gewagt hatte. Das, was wir vielleicht als witzig oder so als, ne, so diesen Zipfel kann man später vielleicht Saul noch zeigen. Guck mal, ich hatte dich in deiner Hand. Trotzdem schlug das, selbst für diese für uns vielleicht recht harmlose Tat, kam das Gewissen von David hoch, weil er es gewagt hatte. Und er sagte zu seinen Leuten: Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter, der Saul war ja noch König, an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Wenn man diese Geschichte, diese sehr spannende und fast ein bisschen kuriose Geschichte liest, dann kommt so dieser Begriff mit der Hand, finde ich, der kommt so überall durch. Mit wem ist die Hand Gottes? Wem ist David in die Hand gegeben und wem ist Saul in die Hand gegeben? Saul sucht dieselbe Höhle auf, in der David schon mit seinen Männern im hinteren Teil war. Und Gott gibt Saul in Davids Hand. Wenn David anders reagiert hätte, hätte er die Gelegenheit genutzt und endgültig das Problem aus der Welt geschafft. Saul sucht dieselbe Höhle auf, in der David schon war. Aber was tut die Hand, in die Gott den Feind gegeben hat? Was tut die Hand Davids? Sie schneidet nur ein kleines Stück von seinem Mantel ab, so als Beweismittel für später. Wenn die beiden sich mal vielleicht vis-à-vis begegnen, kann man das ja als Indiz hochhalten, sagen, guck mal, ich hätte mehr abschneiden können als nur diesen Zipfel. Nach damaliger Rechtsauffassung lastete David damit aber schon die Person an und das war Hausfriedensbruch, selbst dieser kleine Zipfel. Doch dann hält er inne. Es schlägt das Herz und das Gewissen meldet sich in ihm. Eine sehr interessante, fast kuriose Versuchungsgeschichte, in der wir uns vielleicht fragen könnten, was in dieser Geschichte ist der Wille Gottes? Die Freunde flüsterten ihm ein, es kann nur Gottes Wille sein, wenn du an ihm endlich das Gericht vollstreckst. Dann hört diese ewige Flucht endlich auf. Doch David lässt sich von den Einflüsterungen nicht verführen. Statt ihnen nachzugeben nach dem Motto, da kann ich doch nicht Nein sagen bei dieser Gelegenheit, sagt er den Freunden, den Anhängern ein deutliches No. Er erkennt, dass das scheinbare Gottesgeschenk ihn von Gott wegbringen will. Und er führt uns hier sehr deutlich vor Augen, dass die eigentliche Gefahr für unser Leben ganz oft eben nicht von außen kommt, auch wenn es auf den ersten Blick hier vielleicht so aussehen mag. Der Verräter, die Saul Davids Aufenthaltsorte in der Wüste verraten haben, konnten ihm nicht ans Leben. David hatte noch eine weitere Fluchtmöglichkeit. Die eigentliche Gefahr kommt von innen, damals wie heute. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht immer so scheint und eher der Angriff von außen zu kommen scheint. Stimmen, die uns überreden wollen, unseren eigenen Willen für Gottes Willen zu halten. Rache, Wut, die sich in unserem Inneren aufbaut, ausgelöst durch das Unverständnis über Ansichten von anderen Leuten. Wie kann man nur so mit so einer Meinung leben? Das ist ja völlig absurd. Und die nach Vergeltung suchen, wenn die Konfrontation da ist, wenn es eben nicht mehr friedlich zugeht, wenn die Worte nicht mehr freundlich bleiben. Verletzungen, die sich bei passender Gelegenheit zu Wort melden, die vielleicht überlagert sind, aber dann hier oder da doch aufbrechen und die nach Vergeltung schreien. Die alten Worte der Schlange im Paradies eben in immer neuen Variationen. Sollte Gott wirklich gesagt haben: Willst du nicht selbst bestimmen, was gut und böse ist? Du bist doch schon so lange unterwegs, du bist doch ein gestandener Christ. Du weißt doch, du kennst doch die Bibel, du weißt doch, was richtig ist. Nur du weißt es. Dann zeig doch dem nächsten Mal ganz deutlich, was Phase ist. Willst du nicht selbst Hand anlegen, um für klare Verhältnisse zu sorgen? Um diese Versuchung von innen geht es auch in dieser Höhle von En-Gedi und auch in unserem Leben und vielleicht auch in unserer Gemeinde. Wie es in eurer Gemeinde ist, weiß ich nicht. Wie von anderen Gemeinden. Zwei Erwählte in Gott, in Jesus Christus, die von ihm auserwählt, ausersehen sind, Kinder Gottes zu sein. Aber sie sind sich nicht einig. Sie haben einen schwerwiegenden Konflikt, der sich an Kleinigkeiten entzündet hat und die nicht aus der Welt geschafft werden konnten. Und beide gehen sich aus dem Weg. Einer ist sauer auf den anderen und schiebt ihm die Schuld und Verantwortung für diesen Konflikt in die Schuhe. Dann ergibt sich für den einen die Gelegenheit, bei einem gemütlichen Zusammensein in Abwesenheit des anderen mal so richtig Dampf abzulassen. Da sind auch Leute dabei, die das ein oder andere auch von dem anderen wissen. Und das ist ja mal eine prima Gelegenheit, die Sachen klarzustellen über den anderen. Wenn er nicht dabei ist, naja, muss er halt dazukommen. Das kann man doch mal sagen. Nein, also lästern ist das noch nicht. Nein, das ist doch die Wahrheit. Er fühlt sich danach befreit, aber irgendwie doch als Verräter. War das der Wille Gottes, es dem anderen auf diese Art und Weise heimzuzahlen? Ein anderes Beispiel. Ich bin in einer Notlage und bitte jemanden, mir zu helfen. Aus für mich fadenscheinigen Gründen will der andere mir aber nicht helfen. Und ich habe ein Elefantengedächtnis. Das hält sich. Da können Jahre, da können Jahrzehnte vergehen. Ich weiß noch, am Sonntag nach dem Gottesdienst 1972, weiß ich noch wie heute, als der andere mich Wochen später um einen Gefallen bittet, sage ich ihm ins Gesicht, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es halt wieder heraus. Ich helfe auch nicht. Doch das befriedigende Gefühl, es ihm endlich gesteckt zu haben, will sich nicht einstellen. Ich bin unzufrieden mit mir selber und wage nicht, nach Gottes Urteil in dieser Sache zu fragen. Eine dunkle Ecke in meinem Herzen entzieht sich dem Licht Gottes. Und noch ein Beispiel. Zwei engagierte Mitarbeiter laden zu ihren Aktivitäten ein in der Gemeinde. Der eine kommt nicht zu dem Abend, den der andere liebevoll für die Gemeinde vorbereitet hat. Er sagt ihm nicht, warum er nicht kommen kann. Der andere wertet es natürlich als Desinteresse an ihm persönlich. Eine persönliche Abneigung gegen ihn. Einige Zeit später lädt der andere dann zu einem Missionstreffen ein. Und obwohl der eine sich für Mission an für sich interessiert, kommt er dann doch nicht. Er will ihn damit verletzen und es gelingt ihm. Beide gehen sich fortan aus dem Weg. Andere werden darauf aufmerksam und fragen sich, ob Leute, die so nah in und so engagiert, so wertvolle Mitarbeiter in der Gemeinde sind, so miteinander umgehen sollten. Fragen wir danach in solchen Situationen, was der Wille Gottes ist und oder sein könnte? Oder gehen wir davon aus, dass wer mit Jesus lebt, automatisch das Richtige tut oder lässt? Wie ist das denn? Können wir Nein sagen, wenn die Versuchungen vor unseren Füßen liegt? In dem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, im 12. Kapitel, Ein bisschen hatte ich schon beim Abendmahl darauf hingewiesen, heißt es. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid dabei bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht oder das, was ihr als vermeintliches Recht anseht. Meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde es vergelten. Seid still, ich werde für euch streiten. Steht das nicht, das ist jetzt eingeschoben, habt ihr gemerkt. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht, also wenn es das richtige Essen, das richtige Trinken ist, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Besonders den Hinweis auf Essen und Trinken erscheint mir von Paulus an die Römer doch und auch an uns sehr lebensnah. Wie kann ich die Situation umdrehen, wenn ich statt mir einen Rachefeldzug auszudenken, den anderen zu Tisch einlade, wenn ich etwas mit ihm gemeinsam mache? Essen, Trinken ist ja nur eine von mehreren Möglichkeiten. Wie kann uns das Abendmahl verändern, wenn Jesus uns nicht Gleiches mit Gleichen vergilt, sondern uns Gutes tut und unsere Herzen gewinnen möchte? Es ist gut, wie David mit so einem Frühwarnsystem über unser Gewissen ausgestattet zu sein. Und es ist gut, wenn dieses Frühwarnsystem auch funktioniert, wenn wir es nicht irgendwie auf Pause stellen. Unser Gewissen kann wie ein Schweizer Käse mit großen Löchern sein. Wir haben gerade Emmentaler zu Hause, hat auch viele Löcher. Also es gibt mehrere Käse mit großen Löchern, aber es gibt auch Gewissen mit großen Löchern. Es kann aber auch geschult durch die Bibel, durch die Gemeinschaft mit anderen und durch den Austausch mit Christen, durch Gebet hellhöriger werden für Gottes Willen. Wer ist am Ende verschont worden? David oder Saul? Saul ist vielleicht die erste Antwort, die uns durch den Kopf geht. Saul ist durch Gottes Gericht letztendlich nochmal entkommen. David hätte auch kurzen Prozess machen können. Doch David musste nicht zum Werkzeug seines eigenen Untergangs werden. Eigentlich ist in En-Gedi David verschont worden. Aber erst auf den zweiten Blick. Er wurde nicht zum Mörder des bis dahin Erwählten und Gesalbten Gottes. David hat die Versuchung bestanden und wurde damit ein Wegweiser auf den vollkommenen König Jesus. Doch wie David werden wir vielleicht nicht immer Nein sagen und Jesu Führung nicht immer so klar erkennen. Und das mischt sich ja auch ganz oft mit unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen. Die haben wir ja immer präsent. Jeder weiß ja, was er glaubt, wofür er eintritt. Das haben wir ja abrufbereit. Mit dem Willen Gottes, da müssen wir immer erst mal anhalten und fragen, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Oder ist es jedem sofort klar? Besonders da, wo wir uns im Recht sehen, wo wir beim anderen Fehler oder vielleicht sogar Sünde sehen, da gilt es besonders, an Jesus festzuhalten und auf sein Erbarmen zu vertrauen. Er vergibt und lässt uns wieder neu beginnen. Er lässt uns nicht fallen, denn wir gehören zu ihm, wenn wir uns einmal dafür entschieden haben. Doch er möchte, dass wir wachsen die Versuchung zu erkennen, wachsen im Nein sagen, wachsen ihn besser zu hören in unserem Leben im Alltag. Die Hand Gottes ist der rote Faden nicht nur in Davids Leben, sondern auch hoffentlich in unserem Leben. Wir sind in seiner Hand geborgen. Doch wir werden auch in die Pflicht genommen, Gott gibt uns einander in die Hand und das in einer Gemeinde. Wir sollten uns gegenseitig nicht aus menschlichen Motiven fallen lassen. Wir können einander Gutes tun, was der Liebe Jesu mehr entspricht. Gott selbst ist Richter und wird für uns streiten. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. In dieser Woche, ich muss euch sagen, ich habe es wieder getan. Ich habe am Mittwoch die Gartenschere genommen, schnipp, das ging ganz schnell. Zack, war der Fahrradweg wieder frei. Also wenn ihr mal schön Fahrrad fahren wollt, kann ich euch eine schöne Strecke in Duisburg empfehlen. Der Trainer im Fitnessstudio, ein Glücksfall, der begegnet mir in der Umkleide und ich habe dem das direkt gesagt. Ganz freundlich. Und er hat es auch eingesehen, hat aber gesagt, seit 15 Jahren nehme ich Glasflaschen mit hin, es ist immer noch gut gegangen. Dann habe ich gedacht, dann werde ich jetzt mal in diesen anderen Modus umschalten und werde stille sein, also nach dem Gebet, und gucken, wie Gott dafür streiten wird. Und mal sehen, ob er beim nächsten Mal noch eine Glasflasche dabei hat. Wer weiß. Aber dann stehe ich wieder vor der Situation. Aber manchmal ist es eben aber auch wichtig, beten, stille sein und staunen, wie der Herr für uns streiten wird. Und das ist eh besser, als selber zu streiten. Amen. Amen.